Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute den Sonntag Jubilate. Das ist ja irgendwie schon, wenn es noch nicht ausgesprochen worden ist, aber doch angeklungen, denke ich. In den Liedern, in dem, was gesagt worden ist. Jubilate. Diesem Sonntag liegt der Psalm 66 zugrunde und da heißt es, wie wunderbar sind deine Werke. Ist heute Morgen schon jemand zum Jubeln zumute gewesen? Vielleicht über die Werke Gottes, was ist euch aufgefallen heute Morgen? Eins haben wir vorhin schon gehört, ich denke mal, das ist nicht der Einzige, der aufgefallen ist, dass alles grünt und sprießt und blüht. Noch was anderes aufgefallen, wo wir über Gott jubeln können?
Und wieder mal scheint die Sonne zu einem
Gottesdienst. Wunderbar, was hat der Wetterbericht gesagt? Regen. Und heute kommt die Sonne. Herrlich, wunderbar. So ist unser Gott, ja. Obwohl Gott auch Regen schenkt, den wir auch brauchen. Ja, mir ist auch aufgefallen, als ich heute Morgen nach Überlingen gefahren bin, wie wunderbar Gottes Schöpfung ist. Und da sehen wir mal das erste Bild. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht. Wisst ihr, wo das ist? Ja, genau, das runterfährt und dann von der Birnach runter nach Uldingen dann. Wunderschön, die Berge sind, so war es heute Morgen auch ähnlich, auch nicht ganz zu sehen, aber wir kennen ja auch die Tage, wo auch die herrlichen Berge zu sehen sind. Aber der See, die Weinberge vorweg, und die schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Genau, die Weinberge am Bodensee, wie alt mögen diese Weinstöcke sein? Oder, weiß das jemand, seit wann gibt es Wein am Bodensee? Wisst ihr auch nicht. Wisst ihr dann, seit wann es überhaupt auf der Erde Wein gibt?
Seit es die Weinreben gibt.
Ja, das ist richtig. Also die Antwort ist nicht falsch, aber sie hilft uns nicht viel weiter. Auf jeden Fall, ich weiß es auch nicht genau, seit tausenden von Jahren gibt es Wein. Und der Wein spielt ja auch eine Rolle im Alten Testament. Oder auch der Weinberg, der immer wieder als Bild auch verwendet worden ist, nämlich als ein Bild für das Volk Israel. Damit wird Israel im Alten Testament sehr oft verglichen mit einem Weinberg. Oft aber sprechen dann diese Texte davon, dass Gott Zorn empfindet oder auch Enttäuschung über diesen Weinberg Gottes. Übrigens, nochmal eine Frage. Wer weiß dann, wer der erste Weingärtner war, der uns in der Bibel erwähnt wird? Vielleicht vom letzten Sonntag mal erwähnt worden? Ich habe gehört, ihr habt über Noah gehört. Noah war es gewesen. Noah war der erste Weingärtner. Jedenfalls berichtet die Bibel als erstes vom Noah. Aber dieses Bild des Weinbergs, das zieht sich durch die ganze Bibel und eben auch hinein ins Neue Testament. Und auch die Predigt heute, das wurde ja schon gesagt, hat mit Weinberg, beziehungsweise genauer gesagt, mit einem Teil des Weinberges, nämlich mit einem Weinstock zu tun. Der Weinstock. Der Text, Johannes 15, Vers 1 bis 8. Vielleicht haben einige eine Bibel mitgebracht. Für diejenigen, die keine dabei haben, haben wir den Text an der Wand. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Und so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Die Herrlichkeit meines Vaters wird offenbart. Es geht also um Gottes Herrlichkeit. Heute Sonntag, Jubilate. Wir jubeln unserem Gott zu, weil wir in seiner Schöpfung seine Herrlichkeit sehen. Von welchem Teil der Herrlichkeit spricht denn jetzt unser Predigttext? Ich denke, liebe Gemeinde, wir werden drauf kommen. Schauen wir zunächst einmal den Text an. Es ist eine Bildrede Jesu. Jesus verwendet etwas sehr Bekanntes, den Weinberg. Der spielte ja auch im Leben der Juden, also seinen Zuhörern damals, eine große Rolle. Und eben auch für die Juden, und die gehen wir davon aus, die sich mit dem Alten Testament, mit ihrer Tora auskannten, für die war das auch ein bekanntes Bild. Und ich denke mal, auch für uns hier am Bodensee dürften Weinberge ja nichts Fremdes sein. Heute also ein Teil dieses Weinbergs, nämlich der Weinstock. Und bei dieser Bildrede geht es um die Beziehung des Jüngers zu Jesus. Jesus ist der Weinstock. Wie kam es dazu, dass Jesus der Weinstock wurde? Wie kommt es dazu, dass ein Weinstock entsteht? Wer hat das veranlasst, dass der Weinstock da steht? Wer ist verantwortlich, dass auf einem Acker, wo zunächst mal gar nichts ist, auf ein Weinstock steht? Wer hat ihn gepflanzt? Der Weingärtner, ganz genau. Wir würden hier bei uns sagen, der Winzer, nicht? Der Winzer, ja. Der Winzer hat dafür gesorgt, dass dieser Weinstock in die Erde kommt, dass er anwächst, dass er gedeiht und so weiter. Der Winzer. Und in unserem Text jetzt, in der Übertragung, lesen wir das auch. Im Vers 1b, also im zweiten Teil des Verses, heißt es, Gott, der Schöpfer, der Herr, er hat den Weinstock gesetzt. Mein Vater ist der Weinbauer und der Weinbauer setzt diesen Weinstock. Alles, was jetzt kommt, liebe Gemeinde, alles, was jetzt kommt, kommt deswegen oder ist nur deswegen möglich, weil es diesen Weinbauern gibt. Weil er, Gott, es wollte, ist Jesus gekommen, ist das Werk der Erlösung geworden. Paulus schreibt an die Galater, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gehen wir in unser Bild von heute Morgen, pflanzte Gott diesen Weinstock. Gott hat dafür gesorgt, dass der Weinstock gesetzt wurde und dass dann eben an diesem Weinstock auch Reben sich entwickeln konnten. Und um diese Reben geht es. Auf drei Aspekte unseres Textes möchte ich heute Morgen eingehen. Ich weiß, dieser Text würde noch einiges mehr bringen. Vielleicht wird ihr nachher einiges vermissen, aber es würde nicht nur die Zeit, sondern auch vielleicht die Vorstellung jetzt sprengen, wenn wir auf alle Dinge einzeln eingehen wollten. Aber auf drei Aspekte möchte ich eingehen. Das ist einmal die Frucht. Das ist der Aspekt Verbindung und Herrlichkeit. Was wird hier in unserem Text über die Reben ausgesagt? Im Zusammenhang mit der Rebe kommt in diesem doch relativ kurzen Text ein Begriff siebenmal vor. Weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat. Siebenmal ist hier von Frucht die Rede. Die Rebe ist bestimmt, Frucht zu bringen. Liebe Gemeinde, Jünger Jesu sind keine Zierpflanzen. Ich danke dir für deine Geschichte vorhin, die war sicherlich sehr gut, aber natürlich sind wir jetzt bei einem anderen Bild. Jetzt geht es um den Weinstock. Und der Weinstock hat auch schöne Blätter, hat natürlich im Frühjahr auch Blüten, keine Frage. Aber die Jünger Jesu sind keine Zierpflanzen, sondern sie sollen Frucht bringen. Der Hinweis, dass Jüngerschaft mit Fruchtbringen zusammenhängt, das finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Eine ganz bekannte Stelle ist die des vierfachen Ackerfeldes, ja, vom Seemann, der da an verschiedenen Stellen den Samen ausstreut und dann eben da, wo er auf fruchtbares Land trifft, dass dann eben viel Frucht entsteht. Frucht ist ein wichtiges Bild eben für das Leben der Jünger. Also auch hier ganz entscheidend in unserem Text, es geht um die Frucht. Paulus weist darauf hin, dass Frucht nicht nur im Leben von Menschen entsteht, die mit Jesus leben. Im Römerbrief schreibt er, dass Menschen ohne Jesus von ihren Leidenschaften getrieben werden, dass sie Knechte der Sünde sind und dass die einzige Frucht, die daraus erwächst, der Tod ist. Aber dem stellt Paulus dann wiederum gegenüber das Leben aus dem Heiligen Geist. Und hier gehen wir in den Galaterbrief. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das ist aus diesem bekannten Text im Galaterbrief die Frucht des Geistes. Diese vielen Dinge, die Paulus hier aufzählt. Und ich denke, dass das Ganze dann gipfelt in dem Höhepunkt der Frucht, nämlich das ewige Leben. Wobei wir unter ewigem Leben ja nicht nur zu verstehen haben, wenn wir einmal gestorben sind und wieder auferstehen werden mit Christus und in Ewigkeit leben. Natürlich, das auch. Aber ewiges Leben auch als Frucht heute und hier. Ewiges Leben, das eine Qualität des Lebens auszeichnet. Und die besteht eben darin, dass wir lieben können. Und dass wir Freude empfinden können und Freude weitergeben können. Dass wir im Frieden leben, im Frieden mit Gott und damit auch im Frieden untereinander. Dass wir Geduld haben können und freundlich sein. Dass wir die Güte Gottes auch in unserem Leben spürbar wird und für andere erkennbar. Und dass die Treue, die Gott zu uns hat, auch in unserem Leben sich widerspiegelt. All das gehört zur Frucht. Ja, noch vielleicht ein Zitat zum Thema ewiges Leben. Paulus im Römerbrief. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Und das Ende aber ist das ewige Leben. Und mit diesem Aspekt oder dieser Aussage des Apostels sind wir wieder direkt bei unserem Weinstock. Leben. In ihm, im Weinstock, in dem Weinstock Jesus Christus ist das Leben, ist nämlich neues Leben, ist ewiges Leben. Die Frucht, die aus dem Weinstock heraus entsteht, die ist dieses Leben, sie vermittelt es. Ich möchte das Bild des Weinstocks noch etwas ausweiten. Durch den Weinstock fließt ja etwas. Es muss ja eine Kraft irgendwo sein, die dann die Blätter, aber vor allen Dingen nachher auch die Früchte erzeugt. Durch den Weinstock fließt ein Saft. Der hat seinen Ursprung in den Wurzeln, aus der Erde heraus, durch das Wasser, durch den Regen, verwandelt sich dann etwas in diesen Saft, in diese Kraft. Das heißt, wenn wir wieder in unserem Bild bleiben, Erde, Schöpfung, Gott, der Schöpfer von Materie, bezogen auf unser Bild des Weinstocks, ist es ja der Acker, ist es die Materie, aus der dann dieser Saft herausströmt. Und wenn wir das Bild übertragen, dann ist es der Geist. Wir reden ja von geistigen Kräften, von geistigen, geistlichen Früchten auch. Und Gott ist eben der Schöpfer von Materie und Geist. Und um diesen Geist soll es uns ja hier gehen, in der Übertragung des Bildes. Dieser Saft, diese Kraft des Lebens fließt vom Weinstock jetzt in die Reben hinein. Und dadurch entsteht Frucht. Frucht, die in dem besteht, was wir gerade von Paulus gehört haben. Frucht auch, die Menschen zum Glauben führt. Das ist natürlich auch eine Frucht des Geistes, dass Menschen zum Glauben kommen. Ein Ausleger unseres Predigtextes formuliert das so. Menschen, die durch den Dienst der Jünger gewonnen werden, das ist die eigentliche Frucht. Die durch den Dienst der Jünger gewonnen werden. Aber ich denke, dass Dienst hier nicht nur als eine spezielle Missionsaufgabe verstanden werden kann. Es geht ja schließlich nicht nur um Pastoren und Evangelisten oder Missionare. Nein, Dienst, liebe Gemeinde, so möchte ich sagen, Dienst, das ist unser ganz normales Leben. So, und ich bin jetzt wieder beim Bild des Weinstocks und der Rebe, so wie es keine besondere Aktion ist, dass der Saft vom Weinstock in die Rebe fließt, sondern eben ein ganz natürlicher Vorgang, so wird bei einem Jünger Jesu Frucht entstehen, wenn gewährleistet ist, dass der Saft, die Kraft, die von Jesus ausgeht, dass diese Kraft fließen kann. Und wodurch wird nun sichergestellt, dass der Saft fließt? Zur Verdeutlichung noch einmal das Bild vom Weinstock. Oder ein Teil, nein, den Weinstock, aber jetzt weiter nach dem Predigtexten. Genau, jetzt haben wir noch mal so einen Teil. Wir sehen also hier so ein Stückchen Weinstock und dann geht es hinein in die Reben. Ja? So weit, so gut. Aber mir kommt es auf etwas jetzt ganz Besonderes an und darum eine Vergrößerung dieses Bildes. Und ich habe noch mal einen roten Kreis darum gezogen. Seht ihr die Stelle, um die es mir geht? Die Verbindung der Rebe zum Weinstock. Das, liebe Gemeinde, ist die entscheidende Stelle. Wenn die nicht funktioniert, dann fließt kein Saft. Wir sind an dieser Stelle bei einem ganz wichtigen Prinzip des christlichen Glaubens, nämlich ein Prinzip, das, so wie ich meine, in unserer Zeit und Gesellschaft immer weniger Gültigkeit hat, nämlich die Akzeptanz übergeordneter Autoritäten. Ist es nicht so, dass heute der Mensch sich oft als das Maß aller Dinge sieht? Der Mensch entscheidet alleine über sein Leben. Er muss niemanden Rechenschaft abgeben, ist von niemanden abhängig. Das, was machbar ist, da entscheidet er, ob es auch gemacht werden kann. Und so manches Mal sind wir damit schon in eine gewaltige Sackgasse geraten, indem wir meinen, alles machen zu müssen, was eben rein technisch machbar ist. Der Mensch meint, von niemandem abhängig zu sein und dadurch frei zu sein. Aber Jesus sagt etwas anderes. Jesus sagt, bleibt in mir. Eine Rebe muss am Weinstock bleiben. Nur in der Abhängigkeit von mir seid ihr wirklich frei. Und darum ist diese Stelle auf dem Foto so wichtig. Die Verbindung mit dem Weinstock bedeutet Abhängigkeit. Das müssen wir wissen. Wir sind von jemandem abhängig. Wir sind nicht vollkommen frei. Wir sind abhängig. Sich abhängig von Jesus machen. Sich von ihm etwas sagen lassen. Ihn als Autorität unseres Lebens anerkennen. Das fällt zugegebenermaßen vielen Menschen schwer. Aber es ist unverzichtbar für einen Christen. Denn was geschieht, wenn wir Jesus nicht als Autorität in unserem Leben akzeptieren? Wenn wir nicht in der Abhängigkeit von ihm leben? Wenn, in unserem Bild wieder gesprochen, wenn die Verbindung Weinstock-Rebe unterbrochen ist? Was passiert dann? Wir haben vorhin schon ein schönes praktisches Beispiel gesehen. Sowas habe ich natürlich nicht dabei, aber ich habe ein Bild dabei. Dann sieht das nämlich so aus. Das ist auch eine Rebe. Die ist verdorrt, allerdings. Die hat gerade nicht gerade das Bild der Schönheit. So sieht die Rebe aus, die getrennt wurde vom Weinstock. Wenn aber die Verbindung, ja, so sieht sie aus. Das ist bei der verdorrten Rebe. So. Aber wollen wir nicht so lange bei der verdorrten Rebe stehen bleiben? Das ist ja nicht das Ziel des Weinbauern. Das ist nicht Gottes Ziel, dass wir verdorren als Christen. Er möchte, dass die Rebe so aussieht. Ganz genau. Das ist es, ja. Die Rebe soll so aussehen. Sie hat auch natürlich Blätter, klar, schön, immer auch was Schönes, aber sie hat vor allen Dingen auch Frucht. Und wenn die Verbindung mit dem Weinstock vorhanden ist, geht es ihr gut. Und darum, liebe Gemeinde, sollte unser Gebet sein, wie es der Liederdichter Philipp Spitter einmal geschrieben hat. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Das ist das Entscheidende. Wenn die Verbindung zwischen Weinstock und Rebe besteht, dann und nur dann kann die Rebe Frucht bringen. Warum betone ich denn das jetzt so ständig, dieses Dranbleiben? Gut, das haben wir ja nun begriffen, dass es wichtig ist. Aber warum wird denn das ständig wieder betont? Geht es denn auch anders? Kann man sich vorstellen, dass es auch anders geht? In der Natur nicht. Wenn wir wieder bei unserem Bild bleiben, in der Natur wird sich die Rebe nie allein vom Weinstock lösen. Es sei denn, dass Gewalt angewendet wird, sei es durch Menschen oder Tiere oder auch vielleicht einen Sturm, dass die Rebe abgebrochen wird. Aber von sich aus würde die Rebe nie entscheiden, sich vom Weinstock zu lösen. In der Übertragung unseres Bildes sehr wohl. Ich als Jünger Jesu kann natürlich entscheiden, ob ich bei Jesus bleibe oder nicht. Die Rebe hat eine ständige Verbindung zum Weinstock, nicht eine sporadische, mal so, mal so. Sie ist, wenn wir das vielleicht nochmal als Bild so sehen können, sie ist mit dem Weinstock verwachsen. Eine andere Möglichkeit der Verbindung könnte ja sein, dass man irgendwo eingeklinkt ist. Das haben wir jetzt bei technischen Dingen. Ich kann das irgendwo einklinken, ja, und ich kann es auch wieder schnell ausklinken. Das geht dann schnell ruckzuck, mal verbunden, mal nicht verbunden. Das ist nicht die Sache des Weinstocks und der Rebe. Die ist verwachsen. Entweder sie ist jetzt oder sie ist nicht. Es geht nicht mal ja, mal nein. Nicht eingeklinkt bei Jesus, sondern mit Jesus verwachsen sein. Liebe Gemeinde, nehmen wir das doch bitte mit aus dem heutigen Gottesdienst. Lebendiges Christsein basiert auf der ständigen Verbindung mit Jesus. Und ich komme jetzt zum dritten Aspekt, der Herrlichkeit. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wollt ihr einmal sehen, was reiche Frucht sein kann? Zum Beispiel, ja? Reiche Frucht. Ist schon ganz schön, nicht? Aber irgendwie ein bisschen einsam, oder? Die Traube da. Es könnte natürlich auch so aussehen, ja? So wäre ja auch noch schöner sogar. Reiche Frucht. Eine gute Frucht am Weinstock gereicht zur Ehre des Weingärtners. Und das gilt auch in unserem Bild, in der Übertragung unseres Bildes. Gott, der Weinbauer, der Weingärtner, freut sich über die Frucht seines Weinbergs. Der allmächtige Gott hat den Weinstock gepflanzt und ist sehr daran interessiert, dass er Reben hat, die Früchte bringen. Nicht nur Blätter, sondern Früchte. Jesu Jünger sind die Reben. Und es gibt eben an diesem Weinstock Jesu nicht nur eine oder zwei Reben, sondern wie viel gibt's? Wisst ihr es? Wisst ihr es nicht? Tun wir einen Blick in die Offenbarung. Da heißt es, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, standen vor dem Thron Gottes. Um wen handelt es sich hier in der Offenbarung? Um die Gemeinde Jesu. Um die Gemeinde Jesu, die einmal vor dem Thron Gottes versammelt sein wird. Und vom Bild unseres Predigttextes ausgehen, ist es die nicht zählbare Anzahl von Reben, die am Weinstock Jesus ihre Frucht bringen. Und damit ist jede Gemeinde ein Teil von Gottes Weinberg. Dadurch, dass die Gemeinde reiche Frucht trägt und ihre Glieder sich als Jünger Jesu erweisen, dadurch wird der Vater verherrlicht. Wir haben am Anfang von der Herrlichkeit Gottes gesprochen, die in seiner Schöpfung sichtbar wird. Gott hat ja nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern durch Jesus eine neue Schöpfung hervorgebracht. Und diese neue Schöpfung, das ist seine Gemeinde, von der wir ein Teil sind. Das ist die neue Schöpfung Gottes, an der er sich freut, wenn sie gedeiht. Was hier entstanden ist und weiter wächst, das, liebe Gemeinde, ist bestimmt für die Ewigkeit. Die Früchte, die von jedem Einzelnen ausgehen und die sich zu einer unzählbaren Schar zusammensetzen, weltweit, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, am Weinstock Jesu Christi. Daran freut sich Gott. Dadurch wird er verherrlicht. Das gereicht ihm zur Ehre. Die Existenz der Gemeinde dient zur Verherrlichung Gottes. Wir sind ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Wir die Reben, die durch die Verbindung zu ihm, dem Haupt der Gemeinde, Frucht bringen. Frucht für die Ewigkeit. Amen. Der Gott, der will, dass alle Dinge dir zum Besten dienen, er segne dich mit allem Guten und behüte dich vor allem Bösen. Er bewahre dich in der Zeit des Leidens und er stärke deinen Glauben an seine Macht in allem. Er erfülle dich mit Liebe zu jedem Menschen, er schenke dir Hoffnung für alle deine Tage. Er lasse dich seine heilende Nähe spüren und wandle alles in Segen. Der Friede des Herrn sei mit dir. Amen.